Sie sitzen und schlürfen Tee. Ganze Nachmittage sitzen sie einfach nur da an dem rohen Holztisch. Der Duft der frischen Minze füllt die hintersten verstaubten Winkel in diesem seltsamen Holzhäuschen, bei dem durch die Ritzen der Wind pfeift, und irgendwann stellt sich Rita vor, sie sei ein frischer Minzbusch. Sie fühlt die Minze in den Ohren und glaubt, dass sie ihr Haar tränkt, dass es glänzend nachwächst. Sie mummelt sich in einen angenehmen Frischezauber. Vielleicht ist es das oder der Brief an Paul, in den sie ihre ganze Leidenschaft hineingepackt hat, weil sie ihn unendlich vermisst. Sie wünschte, sie hätten sich nicht gestritten. Aber der Streit wirkt hier so irreal, so weit weg von allem. Vielleicht ist es das Grauen dieser Landschaft, in der sie sich von Schreien und Blut verfolgt fühlt, und der heimelige Kontrast in Antons Häuschen. Die Minze blüht und wächst. Die Minze liebt das Leben. Die Minze will leben, blühen und aus der vollen Sonnenkraft schöpfen. Die Minze will, dass Anton sie trinkt. Sie würde sich nie aus Neid den Mann einer anderen Frau nehmen, schon gar nicht den Mann ihrer Mutter. Aber ganz tief in ihr ist eine, die nach Anton greift, die ihn nehmen will. Das ist eine andere Rita, eine, die ihr fremd ist. Rita ist schüchtern, grundsätzlich. Sie hat Angst. Aber da ist etwas, so wie ein Regenbogen, der Antons ärmliche Hütte durchflutet. Oder ist es das Murmeln der Peile, die so laut mit ihr spricht, weil kaum andere Geräusche zu hören sind, außer dem Wispern der Weiden, dem Plätschern des Flusses, und Anton, der, wenn er aufsteht, um neuen Tee zu kochen, immer nur »Nu jo« sagt. Dann wischt er sich die Hände am schmalen Hintern und schiebt den Wasserkessel auf das Feuer im Herd. Beim Hantieren klimpern schmale, goldene Kettchen, die ihm in der Leiste hängen. So nah an seinem Stab, und Rita fragt sich, was das für ein Stab ist, den ihre Mutter gesucht hatte und der sie glücklich gemacht hatte. Dann schimpft sie stumm mit sich, wie kann sie nur so was Schmutziges denken, was geht sie das an? Anton ist alt, sehr alt sogar. Aber seine Augen sind klar und jung. Seine Stimme ist schön und sein Lächeln anmutig. Auch die Art, wie er läuft, ist anmutig, denkt Rita. Ja, sicher, er wird bald sterben, aber das wissen beide. Man sieht es ihm nicht an. Am Anfang haben sie viel geredet, viel geweint und wenig gelacht. Sie haben alles gesagt, was es zu sagen gab. Anton hatte sich gefreut, weil Rita die Tochter seiner größten Liebe ist, weil er einen Teil von Luzi wiedersehen darf, so hat er gesagt. Aber schon bald hätte es kaum noch einen Grund gegeben, täglich zu seinem Haus zu wandern, und trotzdem wandert Rita jeden Tag 3 Stunden, nur um Anton zu sehen und ihm nahe zu sein. Sie redet sich ein, dass es wegen ihrer Mutter sei, bis gestern. Da war dieser Traum, in dem sie mit Anton schlief. Sie hätte vielleicht nicht diesen Brief an Paul schreiben sollen, dass er sie nehmen soll und so, dass sie seinen Rhythmus in sich fühlen will und so. Ihr verschwimmen die Grenzen von dem, was hier und jetzt und dem, was zu Hause mit Paul ist. Sie denkt, sie sollte ihre Sehnsucht nach Paul nicht auf den armen Anton projizieren, nur weil er weit weg von zu Hause, hier in dieser Öde, der einzige Mann in ihrer Nähe ist und sie unendliche Sehnsucht danach hat. Aber wenn sie Anton anschaut, wie er da am Herd steht, mit dem Schürfhaken in der heißen Kohle, weiß sie, dass es nicht so ist. Wenn Anton in ihrer Straße wohnte, wäre es nicht anders. Sie würde jeden Tag zu ihm wandern, ganz gleich, wo er wohnt. Jeden Tag stapft sie durch den Sumpf der Auen, nur weil sie zu ihm will, weil sie bei ihm sicher ist. Und geborgen, wie Mama. »Warum hast du ihn verlassen, Mama? Vielleicht wäre ich dann jetzt nicht hier.« Nicht so bei ihm, weil du bei ihm wärst. Aber du bist es nicht, genauso wenig wie du bei mir bist und nie warst. Niemals würde ihre Mutter auf solche Fragen antworten, auf Vorwürfe schon gar nicht, auf nichts. Rita seufzt und schließt die Augen. Sie riecht Antons würzige Haut und möchte sich wie eine Katze in seinen Schoß rollen. Sie will diesen wundersamen Stab suchen. Als sie die Augen öffnet, betrachtet Anton sie nachdenklich. Rita wird rot und er lächelt. »Nu jo«, sagt er. Dann stellt er die tönerne Teekanne wieder auf den rissigen Tisch. Der Tisch sieht aus, als könne ihn trotz der Risse nichts umwerfen. Kein Sturm, nicht mal ein Orkan könnte das. Rita wünschte, sie wäre so ein Tisch, den nichts umwehen kann, aber sie ist schon längst umgefallen. Anton schaut und sie starrt rot in ihre leere Teetasse. Da streicht er ihr über die Wange. Es ist das erste Mal, dass er sie berührt. »Schön, dass du da bist«, sagt er, und »Ich meine nur du. Du und nur du. Ja, ich. Wo war ich denn die ganze Zeit? Wo war ich die verdammte ganze Zeit? Wo war ich, wenn ich mit Paul schlief? Wo war ich, als ich klein war und meine Mama rief? Wo war ich in der Schule und wo war ich in meinem eigenen Haus? Wo war ich in dieser Welt und auf einmal bin ich geboren und deswegen weine ich?« Und da zieht er mich an sich und schaukelt mich sacht. »Nu, nu«, sagt er, und seine Kettchen klimpern in seiner Leiste. Er sagt nicht, »Hör auf, du bist selbst schuld«, er fragt nicht, »Was ist bloß los mit dir?« Er schaukelt sie und flüstert, »Nu, nu«. Und seine Kettchen klimpern irgendwo, und das Wasser dampft auf dem Ofen, und die Minze nimmt sich die Spinnenluft, und »Schön, dass du da bist«, sagt er, und sie hebt ihr nasses Gesicht und küsst ihn. Sie küsst seine rotadrigen Wangen ganz sanft. Er lächelt. »Du bist der schönste Mensch, der mir je begegnet ist«, sagt sie, und weiß, es ist wahr. Draußen tobt ein stürmischer Regen, er peitscht Blätter und Äste an die Holzwände, aber Anton hat die Feuerstelle richtig vollgemacht. Die orangenen Blitze zucken durch die Spinnweben und Rita liegt an Anton gekuschelt unter einem Berg Federn auf altmodisch gestärkten Laken. 2 Tage lang wandert Rita nicht. Sie und Anton ernähren sich von getrocknetem Fisch und Minztee.